Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, heute habe ich einen Predigtext mitgebracht, einen eigentlich sehr kurzen Predigtext, ist nämlich nur ein Satz. Allerdings hat es dieser eine Satz sehr in sich, und zwar in vielerlei Hinsicht, wie wir dann gleich noch sehen werden. Denn zum einen handelt es sich mal um den längsten Satz des Neuen Testaments. Dieser längste Satz des Neuen Testaments, der steht in Epheser Kapitel 1 und umfasst ganze 12 Verse. Und diese 12 Verse, die folgen direkt auf den üblichen Briefanfang. Und weil das im Deutschen so ein bisschen, das werdet ihr nachher gleich merken, etwas gewöhnungsbedürftig ist und etwas schlecht geht, haben die meisten deutschen Bibelübersetzungen diesen Satz tatsächlich in mehrere Sätze aufgeteilt. Deswegen sieht man das normalerweise gar nicht so schön, dass das ein einziger Satz ist. Wir kennen in der Bibel auch sehr kurze Sätze. Die 10 Gebote zum Beispiel. Du sollst nicht töten. Bam. Kurz, knapp, etwas gesagt, quadratisch praktisch gut. Oder auch die Lebensanweisungen im Neuen Testament. Die sind teilweise auch sehr kurz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sehr kurz. Dass dieser Satz hier in Epheser 1 sehr lang ist, hat einen guten Grund. Denn in diesem Satz, da geht es nicht um uns Menschen und um das, was wir zu tun haben und was sich relativ leicht und kurz beschreiben lässt, sondern in diesem Satz geht es um Gott. Und wo es um Gott geht, da hat das alte Motto ausgedient, in der Kürze liegt die Würze. Denn der dreieine Gott und sein überwältigendes Welthandeln, das lässt sich nicht einfach so auf den Punkt bringen wie ein Fußballresultat, 1-0, alles klar. Es lässt sich auch nicht so leicht auf den Punkt bringen wie eine praktische Lebensweisheit. Wie man sich bettet, so liegt man oder so, ja. Gott lässt sich eben nicht so auf den Punkt bringen. Und Anbetung, die das ernst nimmt, dass Gott sich nicht auf den Punkt bringen lässt, Anbetung, die das ernst nimmt, die will sich entfalten, die braucht Platz. Lobpreis, wahrer Lobpreis des wahren Gottes braucht Zeit, ja besser noch, braucht Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und schon das können wir vom heutigen Predigttext lernen, denn er ist ein überwältigendes Lob Gottes. Ich lese uns jetzt Epheser Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, an die Heiligen, die in Ephesus sind, das heißt an die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt dieser eine Satz. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, demgemäß er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm, da er uns in Liebe vorherbestimmt hat zur Kindschaft durch Jesus Christus auf sich hin, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, gemäß dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in jeglicher Weisheit und Einsicht, da er uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben hat, gemäß seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hatte in ihm, im Hinblick auf den Heilsplan bei der Erfüllung der Zeiten, auf das alles zusammengefasst würde in dem Christus, das in den Himmeln und das auf der Erde, in ihm, in eben welchem wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind gemäß dem Vorsatz dessen, der alles gemäß dem Ratschluss seines Willens wirkt, auf das wir existieren zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, in eben welchem ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, gehört habt und eben dadurch gegläubig geworden seid, versiegelt wurdet mit dem verheißenen Heiligen Geist, der die Anzahlung unseres Erbes ist im Hinblick auf die Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wow, was für ein Satz, was für ein Satz. Den kann man mehrfach durchlesen, kann man sehr lange darüber nachdenken, darüber beten, ihn ins Gebet nehmen. Der bekannte Evangelist Wilhelm Busch, vielen von euch bestimmt bekannt, hat mal ein Andachtsbuch geschrieben mit dem Titel 365 Mal Er. Für jeden Tag ein Bibelwort, wo es um Jesus Christus geht. Und Vorträge von Busch wurden aufgezeichnet und veröffentlicht in einem anderen Buch mit dem Titel Jesus, unser Schicksal. Und im Grunde finden wir beides zusammen hier in Epheser 1 vorgeprägt. Hier sind es zwar nur ungefähr 12 Mal Er, aber es ist auch ein bisschen kürzer als das Andachtsbuch. Aber der ganze Abschnitt, der macht ja eins deutlich. Die gesamte Weltgeschichte, wie auch unsere persönliche Lebensgeschichte, die dreht sich allein um Christus. Von ihm hängt alles ab. Er ist tatsächlich unser Schicksal, denn in ihm ist unser Schicksal von Ewigkeit her besiegelt. Und darum durchziehen Hinweise auf Christus diesen ganzen Abschnitt. Immer wieder geht es um ihn, um das, was Gott in ihm und durch ihn an uns getan hat. An Christus ist alles gebunden und deswegen auch in ihm alles zu finden, was unser Heil und was unser Leben ausmacht. Christus ist eben nicht nur der Vermittler, der uns sozusagen das Heil besorgt und uns gibt und dann können wir sagen, jetzt haben wir es ja, jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Nein, Christus in Person ist das Heil, denn er ist wahrhaft Gott. So haben wir es gerade gemeinsam bekannt. Eines Wesens mit dem Vater. Und deswegen gilt, wenn du in Christus bist, dann bist du in Sicherheit. Bist du in Christus, dann bist du im Bereich des Lebens. Im Bereich des Lebens, das Gott selber ist und gibt. Außerhalb von Christus herrscht Tod. Da können wir rausgucken und sehen es in der Welt. Außerhalb von Christus herrscht der Tod. Christus aber ist der Inbegriff des Lebens. Christus ist durch und durch gut. Warum? Weil er der eingeborene Sohn vom Vater ist. Und Jesus sagt einmal, niemand ist gut außer Gott allein. Und deswegen findet sich in Christus nicht einmal der Schatten eines Schattens. In Christus begegnet uns das eindeutige Ja Gottes. Christus ist kein zweideutiges Jein oder so ein klassisches Ja, vielleicht, ja, kann man so ankreuzen, ja, nein, vielleicht. Nein, Christus ist von Ewigkeit her das gültige Ja Gottes. Paulus schreibt an einer anderen Stelle in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 19 und 20, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Das Evangelium, das uns Christus zueignet, ist darum eine reine Freudenbotschaft ohne Wenn und Aber. Das Evangelium ist Gottes rettende Mitteilung von unserem Heil in Christus Jesus. Eben wie es hier heißt, das Evangelium eurer Rettung und sonst nichts. Und deswegen ist es so, wenn wir von Christus, unserem Heiland, sprechen, dann müssen wir zugleich auch von der Gnade sprechen. Christus und die Gnade, die gehören untrennbar zusammen. Wer es lieber ein bisschen reformatorisch mag, dem Solus Christus, allein Christus, dem entspricht das Sola Gratia, allein aus Gnaden. Man kann eben nicht allein Christus bezeugen, aber an der Gnade Abstriche machen. Das geht nicht. Allein Christus, das heißt zugleich und mit gleichem Ernst, allein durch Gnade, so wahr Christus wirklich Christus ist. Und Epheser 1 zeigt es uns ja ganz eindrücklich. Von A bis Z, und ich hätte fast gesagt, auch darüber hinaus, ist alles nur Gnade. Denn die Gnade ist verankert im ewigen Willen des dreieinen Gottes. Und diesem seinem Willen lässt Gott in dieser Welt entsprechende Taten folgen. Und deswegen beginnt Paulus auch jeden seiner Briefe mit diesem doppelten Zuspruch, Gnade euch und Friede. von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Darin kommt zum Ausdruck, dass uns von Gott her nichts als Gnade und Friede zuströmt. Und darüber gebührt dem dreieinen Gott alle Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mehr oder anderes können wir hier einfach nicht tun. Wir können ihn nur anbeten und loben. Und deswegen beginnt der Epheserbrief völlig zu Recht mit einem gewaltigen Lobpreis. Und dieses Lob Gottes am Anfang dieses Briefes, das ist zugleich in atemberaubender Weise horizonterweiternd. Und das macht ja genau das Wort Gottes aus. Das Wort Gottes sagt uns ja nicht das, was wir schon immer wissen und schon immer glauben und schon immer denken. Das Wort Gottes entgrenzt unseren Horizont, um nicht zu sagen, es sprengt unseren Horizont. Das Wort Gottes, das überschreitet diese Trennlinie zwischen Erde und Himmel. Das Wort Gottes eröffnet uns die Himmelswelt, die Welt Gottes. Und was wir da in Gottes Welt, von Gottes Wirklichkeit her zu sehen und zu hören bekommen, das sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Und es sprengt auch so vieles von dem, was wir uns in unserer Christlichkeit im Laufe der Jahre vielleicht so zurechtgelegt haben. Passiert ja manchmal recht schnell. Man sagt, ja, ich habe das schon so einigermaßen beisammen. Aber Gottes Wort hebt uns immer wieder darüber hinweg in die Anbetung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt in diesem, ich hätte fast gesagt, ewig langen Satz, einen ganz kurzen Hauptsatz. Und das ist der. Gepriesen sei Gott. Das ist der kurze Hauptsatz in diesem langen Satz von Epheser 1. Und an diesen Hauptsatz anschließend entfaltet Paulus in immer neuen Wendungen, worüber Gott eigentlich zu preisen ist. Und als erstes zeigt er uns, dass unser begrenztes und beschränktes Dasein hier auf der Erde bei weitem nicht alles ist, geschweige denn das Entscheidende. Das Entscheidende, wirklich Entscheidende, ist von Ewigkeit her unser Aufgehobensein bei Gott. Er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. So steil steigt Paulus hier an. Der hat hier kein Gelaber erstmal so ein bisschen, um ein bisschen reinzukommen, sondern sofort in die Vollen. Damit ist von Anfang an die Blickrichtung klar. Alles, was wir hier auf Erden sind und tun, das ist umgriffen von dem Frieden Gottes, der höher ist als unsere beschränkte Weltsicht. Unser Leben hier auf Erden ist eingezeichnet und aufgehoben in Gottes universaler Ewigkeitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen James-Bond-Film gesehen hat, Die Welt ist nicht genug. Gut, einer outet sich, ich auch. Stefan, wir müssen uns mal treffen. Dieser Titel, Die Welt ist nicht genug, den könnte man eigentlich von Epheser 1 her auch über unser Leben setzen. Die Welt ist nicht alles, die Welt ist nicht genug. Wir sind nämlich Teil einer größeren Geschichte. Die Geschichte, in die wir mit hineingenommen sind, ist die Geschichte des dreieinen Gottes, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über die Erde, über den Himmel, über Luft und Meer, über Hohes und Tiefes, über das Weltall und alle möglichen Paralleluniversen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und diese Geschichte ist keine Zufallsgeschichte. Der allmächtige, allumfassende und allewige Herr und Gott, der hat uns, dich und mich, von Ewigkeit her in diese Geschichte eingezeichnet. Denn er wollte und will nicht ohne uns sein. Alles, was Gott geplant und getan hat, tut und auch noch tun wird, das dient der Verwirklichung dieses Ziels, nämlich uns in Ewigkeit bei sich zu haben. Und darum hat Gott uns auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt und uns dazu bestimmt, dass wir heilig und makellos vor ihm seien. Oder mit anderen Worten nochmal das Gleiche. Gott hat uns in Liebe vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus auf sich hin, gemäß dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt und in Liebe vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus auf sich hin. Das, ihr Lieben, das ist das göttliche Vorzeichen vor deinem und vor meinem Leben. Erwählung und Vorherbestimmung, das sind keine heißen Eisen, von denen man besser die Finger lässt. Es geht hier nämlich um die Grundlage unserer Erlösung und es geht um die Gewissheit unserer Errettung. Erwählung heißt, dass die Liebe Gottes zu uns kein Warum kennt, das wir Menschen aufzuweisen hätten. Insofern ist die Liebe Gottes zu uns tatsächlich grundlos. Wir geben ihm keinen Grund, uns zu lieben. Im Gegenteil, wir geben ihm sehr oft viele Gründe, uns eigentlich nicht zu lieben. Er liebt uns trotzdem. Weil Gottes Liebe nicht veränderliche Liebe ist, nicht so aus dem Affekt raus, Liebe oder Hass, heute mal das, heute mal das, sondern die Liebe Gottes ist von unveränderlicher Verlässlichkeit, von nicht zeitlicher, sondern von ewiger Qualität. Denn Gottes Liebe zu uns, die ist begründet und verankert, ja, in ihm. Und zwar in ihm allein. In dem Gott, in dem dreieinen Gott, der in sich selbst die Liebe ist und der uns in dieser seiner eigenen Liebe vorherbestimmt hat zur Kindschaft. So lesen wir es hier. Und deswegen ist unsere Erwählung in Christus entschieden mehr und anderes als nur die positiv ausfallende Möglichkeit im Unterschied zu der ebenso möglichen Verwerfung. So als würde Gott so da sitzen und mal gucken so, wie beim Gladiatorenkampf. Heute geht es mal hoch, naja, heute habe ich keinen Bock. Nein, Gott kehrt sich zu einem jeden Einzelnen von uns, weil er uns von Ewigkeit her auf sich hin geschaffen und dazu bestimmt hat, in Ewigkeit bei und vor ihm zu sein. Aber um dieses Ziel zu erreichen, war, wir wissen es, Erlösung notwendig. Erlösung, Befreiung aus der Macht des Bösen, Herausführung aus dem Reich der Finsternis und des Todes. Und genau das hat Gott in Christus am Kreuz vollbracht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. So steht es im Kolosserbrief und der Epheserbrief drückt es hier ganz ähnlich aus. Gott hat uns gesegnet mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, gemäß dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in eben welchem wir, also in Christus, wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, gemäß dem Vorsatz dessen, der alles gemäß dem Ratschluss seines Willens wirkt. Deine und meine Erlösung ist kein Zufall. Sie ist kein Zufall. Sie ist von langer Hand geplant, von starker Hand, von Gottes Hand. Bald ist wieder Weihnachten und dann singen wir dieses wunderbare Lied, wo es in der dritten Strophe heißt, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Und für alle, die, die im Mittelhochdeutschen nicht mehr ganz so fit sind, erkoren, auserwählt, würde man im heutigen Deutsch sagen. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Die ewige Erwählung, die unsere Erlösung notwendig nach sich zieht, die ist Ausdruck von Gottes unbeugsamem Heilswillen. Gott hat sehr wohl einen Willen. Und der dreieine Gott, der handelt stets mit Vorsatz. Nichts, was er tut, tut er zufällig oder irgendwie auf gut Glück. Mal gucken, was dabei rauskommt. Alles ist Absicht. Die große Gottesgeschichte, in die wir mit hineingenommen sind, die mag aus menschlicher Perspektive wie ein gefährliches Abenteuer mit ungewissem Ausgang aussehen. Aber Gottes Wort enthüllt uns die Wahrheit. Hier Vers 9 bis 11. Gott hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, gemäß seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hatte in Christus im Hinblick auf den Heilsplan bei der Erfüllung der Zeiten, also am Ende der Zeiten, auf das alles zusammengefasst würde in dem Christus. Alles, das in den Himmeln, das auf der Erde, in ihm, in eben welchem wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind gemäß dem Vorsatz dessen, der alles gemäß dem Ratschluss seines Willens wirkt. Meine Lieben, was uns hier von Gott her gesagt ist, das lässt sich mit menschlichen Mitteln weder einsichtig machen noch irgendwie bewahrheiten oder andemonstrieren. Es lässt sich aber bezeugen. Und zwar mit Worten gleich denen aus Epheser 1. Mit Worten voller Lob und voller Anbetung. Im überwältigten Staunen über Gottes zielgerichtete und kraftvolle Gnade. Das Lob Gottes ist die Antwort des Glaubens. Glauben ist ja nicht irgendeine religiöse Leistung oder irgendwas, womit ich mich vor anderen hervortue und sogar noch brüste. Das ist ein Glaube, der Gott nicht gefällt. Glauben heißt schlicht und ergreifend, ich lasse mir Gottes Heilswort von Gott her gesagt sein. Ich lasse es mir gesagt sein. Auch wenn es gegen alles steht, was ich für vernünftig, gerecht, sinnvoll oder was auch immer halte. Und gegen alles, was ich sonst so um mich herum mit meinen Augen wahrnehme. Das heißt Glauben, sich Gottes Wort gesagt sein lassen. Ich freue mich über das Evangelium wie einer, der große Beute macht. Der Unglaube, der sagt immer wieder, ja, das Evangelium ist doch eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Dem kann man doch nicht so ganz trauen. Trau keinem über 50 und Gott ist ewig. Also, das Evangelium ist zu schön, um wahr zu sein. Das sagt der Unglaube. Es kann doch nicht alles gewesen sein. Der Glaube sagt, es ist wunderschön. Das Evangelium ist wunderschön. Es ist das Schönste, was es gibt. Und darum lasst uns Gott die Ehre geben und ihn in Ewigkeit loben. Denn mit dem Lob seiner herrlichen Gnade erfüllt Gott sich zugleich seinen tiefsten Wunsch, angebetet zu werden, gepriesen zu werden und in seiner weltumspannenden Schönheit anerkannt und bekannt zu werden. Und eben darum ist unsere Erlösung kein Zufall, sondern von Ewigkeit her gewiss. Denn unsere Erlösung hat ja ein Ziel. Und zwar ein Ziel, das Gott selber vorgegeben und sich gesteckt hat. Dieses Ziel heißt Anbetung. Anbetung. Gott wäre nicht Gott, wenn er sein Ziel nicht erreichte. Und daher überlässt Gott in Sachen Erlösung nichts dem Zufall, weil er sich selber nicht dem Zufall überlässt. Wenn die Erlösung auch nur ein Fünkchen von uns Menschen abhinge oder von unserer Entscheidung oder von was auch immer, dann stünde Gottes Ehre und damit sein Gottsein auf dem Spiel. Ihr Lieben, und das ist manchmal vielleicht das Problem, wir sind es gewohnt, die Erlösung immer von unserem Standpunkt aus anzuschauen. Und dann sagen wir, Erlösung ist ein unverdientes Geschenk, das Gott uns aus Gnade gemacht hat. Und ja, das stimmt auch. Das ist richtig. Aber es ist nur die eine Seite der Wahrheit. Der andere, viel tiefere Grund unserer Erlösung ist der: Gott hat uns erlöst um seines Namens willen. Um seines Namens willen und zu seiner eigenen Ehre. Und das sage nicht ich, das sagt hier Epheser 1 gleich dreimal. Werden wir auf diesen Gedanken gestoßen, wozu Gott eigentlich seinen Heilsplan gefasst und auch verwirklicht hat. Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Vers 12, auf das wir existieren, auf das wir da seien, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ganz zum Schluss noch einmal, damit es auch wirklich hängen bleibt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und weil das der tiefste Beweggrund für Gottes Handeln an uns und unserer Welt ist, darum kann es gar nicht anders sein, als dass unsere Erlösung von Ewigkeit her gesichert ist. Hier geht es nämlich nicht in erster Linie um unser Wohl und Wehe. Hier geht es um Gottes Ehre. Und hier geht es um Gottes Gottsein. Darum geht es. Und wenn wir diesen Gedanken mal zulassen, dann merken wir, dass Gottes Wort uns geradezu in schwindelerregende Höhen führt. Und es ist dann ganz recht, wenn einem ab und zu mal so ein bisschen schwummrig wird und man sich fragt, kann das denn alles sein? Wie soll das sein? Das gehört dazu, wenn uns Gottes Wort trifft, dass es uns manchmal anders wird. Aber Gottes Wort ruft uns, wie einst den Petrus, hinaus aufs offene Meer, wo das Wasser tief ist und wo die scheinbar bewährten Hilfskrücken, die wir immer so mit uns mitnehmen, um uns abzusichern, manchmal auch gegen Gott abzusichern, wo diese Hilfskrücken nicht mehr helfen. Auf dem offenen Meer, da habe ich keinen Halt, wenn ich nicht von oben gehalten werde. Und das Wort Gottes, das fordert uns heraus, alles beiseite zu schieben, was wir uns in unserem Leben so zurechtgelegt haben. Auch und gerade in unserer manchmal doch recht kleinlichen Frömmigkeit. Gott denkt weiter als wir. Schon in Jesaja 55 sagt er, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dass bei ihm viel Vergebung ist. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Der dreieine Gott, der entgrenzt unsere beschränkten Horizonte. Er sprengt unsere Alltagsansichten, unsere Vorstellungen auch vom guten Leben, wie so ein gutes Leben auszusehen hätte. Er sprengt auch unsere politischen, unsere wirtschaftlichen und sonstigen Ansichten. Der dreieine Gott, der sprengt unsere althergebrachten Denkmuster. Er überwindet unser tiefsitzendes Freund-Feind-Denken. Er durchkreuzt unsere Mauern in den Köpfen. Kann man vielleicht an einem 13. August auch mal sagen. Und er durchbricht auch die Grenzen, die wir auf dem Papier haben. Wenn wir allein auf Christus ausgerichtet sind, dann kann nichts, aber auch gar nichts beim Alten bleiben. Ich will es abschließend noch mit einem Bild versuchen. Stellt euch mal vor, ihr seid der Mond, so schön kugelrund, ja? Und tagtäglich kreist ihr um die Erde. Und auf einmal werdet ihr aus dieser Bahn herausgeschleudert und in eine neue Umlaufbahn gebracht. Wenn das passiert, dann verändert sich doch alles. Dann bleibt nichts beim Alten. Und so ist es, wenn wir durch Gottes Wort, durch das Evangelium herausgeschleudert und in eine neue Umlaufbahn gebracht werden. Weg vom Kreisen um unsere Erde und um unser persönliches Privatleben, hinein in eine viel weitere Umlaufbahn, nämlich um die Sonne, um Christus. Auf dem Mond, der um die Erde kreist, gibt es bekanntlich kein Leben. Da gibt es nur wüste Mondlandschaften. Und so ist es manchmal auch bei uns, wenn wir uns so sinnbildlich um unsere kleine Erde drehen. Wo aber die Sonne zum Mittelpunkt wird, da regt sich das Leben in seiner Vielfalt. Unsere Sonne ist Christus. Er ist die allumfassende, im wahrsten Sinne des Wortes, allumfassende Zusammenfassung des Lebens. In ihm sind Gott und Welt vereint. Der allmächtige Gott, so lesen wir es hier in Vers 10, hat von Ewigkeit her vorgesehen, dass alles zusammengefasst würde in dem Christus. Das im Himmel und das auf der Erde. Meine Lieben, das ist viel Stoff für weiteres Nachdenken. Vor allem aber viel Stoff zum Anbeten. Und bei alledem bewahre der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.